Bevor ich uns den Psalm 84 lese, möchte ich noch nachtragen, dass morgen um 16 Uhr die Frauenstunde stattfindet. Und jetzt zu unserem Predigttext und ich lese dazu Psalm 84. Von den Söhnen Koras ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn, mein Herz und mein Leib. Sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat sein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat, deine Altäre. Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott, glücklich sind, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist und dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort, ja mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Heerscharen, höre mein Gebet. Vernimm es, o Gott Jakobs. Blicke doch, o Gott, auf unseren Schild. Schaue an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Heerscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Ich möchte noch mit uns beten und bitte dazu aufzustehen.
Ja, das war gestern für uns eine Spannung, ob alles klappt, und wir freuen uns, dass wir hier sein können. Schon in der Nacht bin ich zweimal ans Internet, ob der Zug wirklich nicht abgesagt ist. Es waren so viele andere Züge aus Stuttgart abgesagt nach Berlin. Und wie wir noch in Frankfurt waren, da haben so viele Leute den Zug gestürmt. Eine lange Verspätung gab, es mussten so und so viele Leute wieder raus, weil er völlig überladen war. Und da waren Leute dabei, ich sagte, 48 Stunden warte ich, nach Berlin zu kommen. Wir hatten glücklicherweise eine Platzkarte. Wir hatten eine Sehnsucht nach ihnen. Es war was ganz Besonderes, in diesem Moloch Berlin eine Jesusgemeinde. Und das ist etwas Merkwürdiges, mit der Sehnsucht nach den Wohnungen Gottes, von denen der Psalm spricht. Was ist denn das? Sind das die Steine? Sind das die Gebäude? Ist das das Äußerliche? Für manche ist das ja ein Kult, den sie um das Haus Gottes machen, wie sie dann sagen. Dabei sind all die Tempel doch auch nur Häuser. Das hat schon Salomo gesagt. Was war denn das Besondere, dass Gott in solch einem Haus Wohnung macht? Wir erleben ja in unserem Jahrhundert, wie Kirchen verwüstet werden, zu Traktorenstationen oder Scheunen oder Kinos umfunktioniert werden. Die schöne, traditionsreiche evangelische Gemeinde von Petersburg wurde zum Schwimmbad. In Belgrad sah ich die evangelische Gemeinde, die dort so viel gewirkt hat, war ein Theater geworden in der kommunistischen Zeit und die schmutzigsten Theaterstücke von ganz Belgrad wurden dort aufgeführt. Es sind nicht die äußeren Baulichkeiten, die uns so wunderbar sind, sondern die Gegenwart unseres Gottes. Ich bin einmal in diesen Kanal gegangen, der von der Klagemauer in Jerusalem, vor Jahren gab es ja große Unruhen unter den Palästinensern, dass der erkundet wurde von den Juden, da kann man ganz nah an den alten Tempel vorbeigehen durch diesen unterirdischen Kanal, der zum Damaskustor führt. Und an der Stelle, wo man am nächsten ist zum Allerheiligsten, vielleicht 180 Meter weg, Da saßen ein paar jüdische Frauen und kreischten, erregt, so nah am Heiligen Israels zu sein. Ich hätte diese Frauen, wenn ich Hebräisch richtig gekonnt hätte, gerne angestupst und gesagt, dort ist er nicht. Aber in Christus ist er, die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Und wo Christus ist, da ist die Sehnsucht erfüllt. Die Sehnsucht, die sonst nirgendwo in der Welt gestillt werden kann. Für einen Menschen, der ohne Gott nicht leben kann, der erst Mensch sein kann, wenn er Gott kennt und lieb hat und von seiner Güte beschenkt ist. Darum ist das das Größte. Menschen, die nach Gott suchen und nach ihm verlangen. Die Geburtsgeschichte von Jesus beginnt ja damit, dass zwei alte Leute nicht mehr vom Tempel weggingen. Die Hanna uralt und der Simeon ebenso uralt. Die wohnten dort und warteten auf die Verheißung Gottes. Es war Schönes, nicht das dort wohnen im Heiligtum, sondern die Sehnsucht zu haben, die brennende Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Und wir wissen auch um den Widerstand. Meistens hat mich das erschüttert. Auf der Insel Halmahera in Indonesien, wo alle Kirchen angezündet wurden, schon im Jahr 2000 von Islamisten. Da sind, bevor sie angezündet wurden, in den Chor üble Schmähworte gegen Jesus in den Chor gesprüht worden mit der Spraydose. Und die sieht man noch in den Ruinen. Und das ist ein Kampf um diesen Jesusnamen in der Welt. Auf der einen Seite sagt dieser Psalm, wohl denen, die ganz nah dran sind an der Gegenwart Gottes. Das sind die gemachten Leute in der Welt, die haben das Große losgezogen. Das sind die Glücklichsten, die haben das Größte gefunden in der Welt. Und auf der anderen Seite der Widerstand und die Feindschaft gegen diesen Gottesnamen. Und das ist so schön, wenn Sie Menschen begegnen oder anderen Menschen das einfach erzählen dürfen, was ihnen die Gemeinschaft mit Jesus bedeutet. Da brauchen Sie gar nicht viel Worte machen, aber das ist so wunderbar, wenn Sie es irgendwo bei einer Begegnung mit einem Nachbarn ganz schlicht sagen, auch vielleicht einem türkischen Nachbarn, wissen Sie, sagen Sie ihm, ohne Jesus ist alles leer. Der versteht Sie zuerst nicht, aber es geht ein Licht auf. Und er ahnt etwas von der Fährte, die wir legen. Das ist wie ein Durst, der nirgendwo gestillt werden kann. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Hoffentlich lebt in ihnen dieses Feuer, brennt diese Sehnsucht. Ich möchte mehr von Gott entdecken. Und gerade wir Älteren, wir sollten immer mehr erfüllt werden. Bei den Besuchen, bei meinen Alten war es immer so in der Gemeinde, wenn sie dann sah, sie hatten gefrühstückt am Morgen und sie hatten sich einigermaßen gerichtet und dann saßen sie vor der Zeitung und ich fragte, dann hast du heute schon Bibel gelesen? Ach, da reicht die Kraft nimmer. Sag, dann leg doch die blöde Zeitung weg. Das Wichtigste ist doch, mehr von der Herrlichkeit Gottes zu erfahren, wenn die Lasten des Lebens so schwer werden. Ich war zuerst in meiner ersten Gemeinde, in einer Flüchtlingsgemeinde, und es hat mich ganz tief bewegt. Die Konfirmanden haben dann mal gesagt, da sind ja so viele alte Leute. Und ich habe gesagt, jetzt erzähle ich euch von einer dieser Frauen, die hat es mir gerade vorher beim Besuch erzählt, wie auf der Flucht sie überrollt wurden von den russischen Truppen. Und der Mann dieser Frau wollte die Frauen schützen. Ein Soldat hat sie niedergeschossen und sie hat den Kopf ihres Mannes in ihrem Schoß im Sterben gehabt. Und ich sagte den jungen Leuten, wer einmal die Schrecken dieser Welt erlebt hat, der hat eine große Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Und darum sind so viele alte Leute eine Bereicherung für die jungen Leute, die das erzählen können, wie sie das erfahren haben, wie ihr Durst gestillt wurde. Nein, es geht uns nicht um Tempel und um Heiligtümer und um Häuser, sondern es geht uns um die Gemeinde, wo Gottes Gegenwart wohnt, aber wir haben ihn erlebt, auch in Hauskreisen, auf Jugendfreizeiten und wo überall. Und das sind für uns ganz kostbare Augenblicke, die wir nie vergessen wollen. In diesem 500. Reformationsjubiläum wird ja viel Unsinniges geredet, auch in Büchern geschrieben. Oft peinlich, wie wenig Leute ergreifen. Was war denn das Entscheidende? Luther hat es in den schmalkaldischen Artikeln herausgestellt. Schäflein, die Stimme des guten Hirten hören. Das ist das, was wir suchen. Schäflein, die Stimme des guten Hirten hören. Und wenn dann die Gottlosen sagen, ja, das ist ein komisches Bild mit den Schafen. Menschen sind Schafe, irgendeinem Rattenfänger laufen sie hintendrein. Wenn die jungen Leute sich die Hosenbeine zerreißen, bloß weil es Mode ist. Wir haben einen, der uns führt, den guten Hirten. Schäflein, die Stimme des guten Hirten hören. Oder im Augsburger Bekenntnis hat Melanchthon das so schön formuliert im Artikel 7. Was ist denn das Entscheidende? Bei den Christen, da sagt er, wir brauchen keine Einheit der Formen. Da steht es wortwörtlich drin. Das ist ganz unwichtig. Nur eine Einheit ist nötig, dass das Wort Gottes rein, pur gepredigt wird und die Sakramente nach der Schrift verwaltet werden. Sonst nichts. Wir brauchen keine weiteren Zeremonien zur Einheit der Christen. Toll. Für unsere Zeit wieder wegweisend, wenn wir das wissen, dass das Entscheidende ist, dass wir Jesus nachfolgen und diesen Weg gehen mit seinem Wort und ihn dort haben, was uns erquickt. Dort, wo Jesus Wohnung macht, wo man sein Wort hört, sagt Jesus in Johannes 14, wo man sein Wort hört, wo er einkehrt und Wohnung bei uns macht. Zuerst möchte ich fragen, hast du das große Glück deines Lebens gefunden? Das ist ja bei uns heute schon ein Sturm, was man alles braucht zum Leben, zur Lebenserfüllung. Langes Leben, Gesundheit braucht man, Reichtum, Glück. Natürlich genau in diesen Zeiten, wo man merkt, dass der Euro zerfällt und dass die Rente unsicher wird. Glaubt doch keiner im Ernst, dass die Rente sicher sei. Und dass der Euro so sicher sei wie die D-Mark. Also in dieser Zeit sucht man Sicherheit. Wo gibt es denn Sicherheit? Wo findet man die? Und man sucht das alles. Und im Psalm ist das so schön vorne gleich in den ersten Versen drin, wie Jesus das auch in den Seligpreisungen sagt. Glückselig ist der. Der hat das wirklich gefunden, der in der Gegenwart Gottes lebt, in seiner Nähe. Natürlich hat der natürliche Mensch Angst vor Gott und flieht vor ihm. Großer Literat unserer Zeit hat gesagt, seit seiner Jugend begleiten ihn die Ängste, dass Gott durch irgendein Dachfenster ihn beobachtet bei schmutzigen Dingen seines Lebens. Ja, natürlich, die Sünde macht nie glücklich. Die Sünde hinterlässt das schlechte Gewissen. Und die Angst, Gott ist uns auf der Spur und verfolgt uns. Darum ist das so schön, dieses Bild, das dieser Psalm gebraucht von den Spatzen und von den Schwalben. Was ist das an diesen Spatzen und Schwalben denn besonders? Jesus hat ja auch noch einmal von den Spatzen gesprochen. Jesus hat gesagt, um ein paar Pfennig kauft man die auf dem Markt. Das ist das, was will ich sagen, Billigste, was es gibt in der Welt. Unser Leben ist so billig, bedroht, unsicher, umgeben von allen Feinden. Und wie soll das jetzt sein? Diese Spatzen, diese Schwalben nisten an den Altären. Nein, das ist nicht gemeint, dass wir jetzt die Fenster aufmachen sollen, damit hier viele Vögel ihre Nester bauen, sondern das ist ein Bild. Das bedrohte Lebewesen, wir Menschen mit unseren Ängsten und Sorgen, mit unseren Lasten und mit den Krankheiten, die wir oft schon aus Kindertagen mit uns tragen. Bedrängt in einer Umwelt, wo es keine Sicherheit gibt und keine Zukunft, wo Krankheiten uns bedrohen, ja, wo Feinde diese Vögel verschlingen wollen, gibt es das auch in unserem Leben, auch in unserem Christenleben. Und wie? Der große Feind, die Macht der Finsternis des Teufels, die uns aus dem Frieden Gottes herausreißen will, die uns den Glauben der Gottesnähe wegnehmen will. Und jetzt sagt dieses Bild so herrlich, wir dürfen nisten an den Altären Gottes. Was ist das? Ja, das war im alten Bund schon so. Ich kann Gott nur finden über den Altar, wo die Tiere geschlachtet wurden, grausame Vorstellung. Die armen Tiere, die bluten müssen für die Schuld der Menschen. Und es gibt keine Versöhnung mit Gott und kein Finden Gottes, ohne über dieses furchtbar blutige Ritual dieser Opfer nachzudenken, das Gott eingesetzt hat, schon im Hinweis auf die einzige Versöhnung, die ein Menschengeschlecht in dieser Welt finden kann, im gekreuzigten Jesus. Und darum hat er seinen Sohn gesandt in eine verlorene Welt, damit unsere Sünde gebüßt wird und wir Frieden kriegen, Frieden, Erlösung, Befreiung. Es ist an diesen Tagen ganz schlimm, wie die Botschaft des Evangeliums mit Füßen getreten wird. Ich habe das belustigt verfolgt im Brandenburger Landtag, dass im Raum der CDU-Fraktion dieses Kreuz Besuchergruppen geärgert hat, dass da ein Kreuz drin hängt in einem Raum des Landtags von Brandenburg. Und dann war eine große Diskussion, das müsste man abnehmen, wenn die Besuchergruppen kommen. Ich weiß nicht, warum die Besuchergruppen im Landtag bestimmen können. Die Fraktion der CDU wollte, dass es dann wieder hängt bei ihren Fraktionssitzungen. Und dann kam man auf die glänzende Idee, dass man einen Magnet einbauen kann, dass man bei Bedarf das Kreuz abhängen kann. Und Sie wissen ja, dass in der EKD der vorige Präsident gesagt hat, dass für ihn die Kreuzigung Jesu nicht nötig sei, zur Sündenvergebung. Und Sie wissen, dass Reinhold Messner gesagt hat, er will auf den Bergen die Kreuze entfernen. Und das sagen viele andere. Aber wir wissen, dass es für uns der Ort ist, wo wir allein ins Herz Gottes schauen können, der seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wir geben Erlösung durch das Blut von Jesus. Ohne Blut geht's nicht. Und das war nötig und ist nötig bis zu meiner letzten Stunde meines Lebens, weil anders ich nicht die Herrlichkeit Gottes sehen kann, weil der Weg zu Gott mir versperrt ist. Weil nur durch die große Versöhnung, die Gott gestiftet hat im Sterben seines Sohnes, der Zugang möglich ist. Das Glück meines Lebens hängt an diesem Altar des Opfers von Jesus. Und das ist so wichtig, dass ich hier Frieden finde. Und ich darf in Gott sein. Wunderbares Wort. Wie du, Vater, in mir bist, betet Jesus im hohepriesterlichen Gebet, so sollen sie auch in uns sein. Ich darf in Jesus sein. Er ist der Weinstock und wir die Reben. Wir dürfen in dieser ganz engen Verbindung sein. Und nur das ist das größte Glück eines ganzen Menschenlebens, in dieser ganz engen Verbundenheit mit Jesus zu leben. Es ist immer wieder eine Gefahr in unseren Tagen, dass man so tut, als ob der Glaube nur ein Gefühl wäre. Vielleicht hängt das auch zusammen, dass unsere junge Generation wieder Gefühle sucht. Die Nähe Gottes suchen in Gefühle, aber Sie wissen, diese Gefühle, die Sie auch haben, auch in der Musik, wenn Sie zur Tür rausgehen und die harte Wirklichkeit des Lebens wieder zuschauen, halten die nicht durch. Sie brauchen Fakten, Fakten, Fakten. Und dieses Faktum des Opfertodes Jesu ist zu allen Zeiten der Trost und die Erquickung, dass wir an den Altären Gottes, an seinem einzigen Altar, deren Jesus gestiftet ist, ins Herz Gottes schauen dürfen und ihm ganz nah sein dürfen. Das ist so groß. Gott ist für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Und da können wir nisten. Das ist die Geborgenheit, da uns niemand mehr aus der Hand von Jesus reißen kann. Niemand kann ihnen Gesundheit garantieren, niemand kann ihnen Wohlstand garantieren, auch die Regierung kann das nicht tun. Aber Jesus garantiert uns, dass wir in seiner Hand geborgen sind. Was brauchen Sie mehr, wenn Sie durchs Todestal gehen? Als dass Jesus bei Ihnen ist. Was brauchen Sie denn mehr in Ihrer schweren Krankheit, als dass Sie das wissen? Jesus ist da Und nicht die Krankheit beherrscht mich, sondern nur das, was Jesus zulässt und was mir zum Heil dient. Und ich bin geborgen bei ihm in Zeit und Ewigkeit.
Wir hatten mal Urlaub gemacht vor vielen Jahren, als unsere Kinder noch klein waren, dort an der Donauversickerung, im schönen Blick Donautal bei Beuron. Und da ritt oben so ein schönes Hartgebiet. Wir waren im Winter dort und da hat sehr viel Schnee gehabt. Man konnte eigentlich nur laufen auf gebahnten Wegen, wo es getrampelt war. Und wie wir vorne in den Parkplatz zurückkamen, da hält ein schicker Mercedes und da steigt eine Dame aus und sagt, haben Sie meinen Waldi gesehen? Ich sage, wer ist Ihr Waldi? Ist das Ihr Mann oder ist das Ihr Kind? Ach nein, das war der Hund, ein kleiner Dackel. Halber Meter Schnee und der Waldi verloren in der Schneewüste. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, dieser Frau zu sagen, da gibt es keine Hoffnung mehr. Aber elend und verlassen ist unser Menschenleben in dieser Welt ohne einen Heiland, der uns an seiner Hand hält, der mich trägt und der mich führt. Sie kennen alle den Vers von Nietzsche, die Krähen ziehen schwirren Flugs zur Stadt, bald wird es schneien, weh dem, der keine Heimat hat. Heimat bei Jesus, nicht in den Gebäuden, nicht in den Kirchen und Domen dieser Welt, sondern am Herzen Gottes, in der ganzen festen Gewissheit bei ihm zu sein, in seiner Gegenwart zu leben. Und dieses Glück ist mit gar nichts aufzuwiegen. Hast du dieses Glück gefunden, diese Geborgenheit? Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden, die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, mein König und mein Gott, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Aber jetzt ein zweiter Punkt. Ich möchte das so gesondert herausstellen. Hast du auch schwache Stunden? Sie schämen sich manchmal zu sagen, ich habe schwache Stunden. Sie haben auch Zweifel. Es gibt niemanden, der nicht Zweifel hat. Sie haben Anfechtungen. Sie sehen manchmal nicht mehr weiter. Und es bleibt ganz stumm. Und Ihr Glaube verlöscht. Ihr Glaube ist doch oft nicht der Sieg, der die Welt überwindet. Unser Glaube ist ganz schwach. Aber darum ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Wir sind von Natur aus, ja, so winzig klein, wie die Spatzen, wie die Schwalben. Neulich auf einer Seniorenfreizeit, wir sind viel bei Freizeiten unterwegs, in christlichen Freizeitheimen, sagte mir ein Physiker, hat gesagt, das größte Wunder sei eigentlich heute, das hätten die meisten Christen gar nicht entdeckt, was auch jetzt im Nobelpreis zum Ausdruck kommt, und die laufende Ausweitung des Weltalls. Es sei noch alles viel, viel größer, als man bisher denken konnte. Und die meisten Christen hätten viel zu wenig von der Physik verstanden, um dieses Wunder zu verstehen. Und dann sagt er, wir sind ja in diesem riesigen Weltall nur das allerkleinste Staubkorn, das man sich denken kann. Ganz natürlich, dass wir oft versinken in den Sorgen unseres Lebens. Und darum ist ganz, ganz wichtig, dass Sie sich selber nicht für stark halten. Wer sich selber für stark hält, kommt um, ist verloren. Und es gibt auch Christen, die sich selber für stark halten. War immer wieder der Fehler. Diese eingebildete Stärke. Und darum heißt es in diesem Psalm so schön, wohl denen, die dich, Jesus, Herr der Welt, für ihre Stärke halten. Ich bin schwach, doch du bist stark. Deine Kraft hilft mir voran. Ich kann ohne dich nicht einen Schritt allein gehen. Nicht einen Schritt. Wir waren in einem Altenheim, meine Frau und ich, eingeladen. Es war eine große Versammlung geworden. Und sollten über die Entstehung des Liedes, weil ich Jesus Schäflein bin, reden. Ich muss ja gestehen, dass ich in meinem ganzen Leben in der Gemeinde nie das Lied habe singen lassen. Ich weiß auch nicht, warum das so verpönt ist. Aber was wir dort erlebten, das hat uns erschüttert. Wie die Leute geredet haben. was dieses Lied in ihrem Leben bedeutet hat. In des Hirten armen Schoß, Amen, ja, mein Glück ist groß. Auf der Flucht, als der Mann gefallen war, in Hungersnot. Jesus ist da. Und das ist so wichtig, dass wir das in unserem Leben erkennen. Wir haben schwache Stunden, auch unser Glaube ist nicht stark, aber wir wollen immer neu auf Jesus blicken und von ihm unseren Glauben stärken lassen. Wir haben heute auch andere Lieder, und das bewegt viele Leute von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Die Texte sind es doch, die Worte, nicht die Melodien, die Texte, die man nicht mehr vergisst und an die man sich halten kann in den schwachen Stunden unseres Lebens. Und wir brauchen das immer wieder in unserem Glaubensleben, bis wir begreifen, was der Jakobusbrief sagt. Prima, dass es Anfechtungen gibt. Denn in den Anfechtungen, das sind die großen Störungen unseres Glaubens, wird der Glaube erst wieder neu bewährt und ausgerichtet, wo die Stärke allein liegen kann, auf Jesus Christus, dem wir gehören im Leben und im Sterben. Und das ist wichtig, wenn wir auf dem Friedhof stehen, wenn wir auf der Intensivstation liegen. Jesus ist da, Blick auf ihn. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Und dann kommt das in Ihrer Übersetzung, die Sie vorhin gelesen haben, steht es noch vom Tränental, das war der Altluther. Das liegt daran, dass diese Bekah-Talebene, von der es im Hebräischen hier heißt, so richtig nicht gedeutet werden kann. Sie hat etwas von diesem Tränental und Sie kennen das, die Wüstenwege Ihres Lebens, die Sie geführt wurden. Aber da machen sie eine wunderbare Erfahrung. Es ist trostlos dürr und kein Wasser da. Und plötzlich schenkt der Herr Wasserströme in der Wüste. Und das ist ein ganz, ganz großes Wunder. Wir wollen verzweifeln und dann auf einmal ist der Herr da. Das ist so groß, wenn Sie bei einem Krankenbesuch nur ein Wort von Jesus einem Kranken zurufen und einen Liedvers. Und der plötzlich sagt, das ist das Größte und ich habe einen Frieden. Danke, dass du da warst. Es geht nicht um die Länge Ihres Besuches, sondern dass die Wasserbrunnen aufbrechen in einem dürren Land. Und darum ist das auch so schön in Ihrer Gemeinde, dass Sie diese Gemeinde haben und dass da der Herr wirkt. Er erquickt meine Seele. Und mitten im finsteren Tal brauche ich mich nicht zu fürchten, weil er da ist. Und ich bin sehr schwach, aber ich bin stolz darauf, dass der Herr meine Stärke ist. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nehme meine Bürde wer? Ohne dich zerstieben, würde mir im Nu glauben, hoffen, lieben. Alles, Herr, bist du. Und das ist so wichtig, wenn man das weiß. Schwache Stunden, natürlich gibt es die in dieser Welt, die keine Hoffnung hat. Und wir wissen ja, wie schon lange die Gefahren auch des Terrorismus bei uns von keiner Polizei mehr beweist werden können, wie es jetzt geheißen hat, das kann man doch nicht mehr abwehren, die großen Gefahren um uns her. Wir sehen für die ganze Welt keine Lösung. Aber wir wissen, dass der Herr seine Gemeinde baut und sein Reich baut in diesen Tagen und dass er da ist. Wohl denen, die dich für ihre Stärke halten, deren Kraft zerbrochen ist, die mit ihm leben und mit ihm durch die Wüste dieser Welt gehen. Wir bleiben nicht im Tempel Gottes sitzen, sondern wir gehen hinaus in die Welt. Das Tränental wird zum Quellgrund und das sind die wunderbaren Geschichten, gerade Menschen, die durch viel Tränen geführt wurden, ernten mit Freuden. Und es ist in der christlichen Gemeinde so, nicht, dass die Überflieger die Großen sind, sondern die schwer Geprüften, die von der Herrlichkeit Jesu reden können, weil sie es in ihrem Leben erfahren haben, in viel Schwäche, Elend und Armut. Beschwernisse dürfen wir überwinden in der Kraft von Jesus. Sie gehen von einer Kraft zur anderen. Und die wird immer neu gegeben, weil wir im Glauben die Kraft des auferstandenen Jesus erleben und feste Tritte tun können, wo unsere Füße wanken. Und wir brauchen Augen, um im Glauben die Herrlichkeit von Jesus zu erkennen zu können in dieser Welt. Er gibt Wasserströme in der Wüste. Wasserströme, Ströme, nicht Bächlein, Ströme. Und da dürfen Sie davon trinken und erquickt werden. Und jetzt noch ein letztes, fest und sicher geborgen. Ich möchte am Sonntag noch etwas sagen, weil dieses der Sicherheit in unseren Tagen ja so vielen Menschen abhanden gekommen ist. Wo gibt es denn Sicherheit? Und am Sonntag möchte ich davon reden. Nur in der Verbindung mit Jesus gibt es diese absolute Sicherheit, die kein Techniker und kein Ingenieur und keine Regierung dieser Welt uns bieten kann. Kein Friedensabkommen dieser Welt kann uns das geben. Fest und sicher geborgen. Also das Große an der Reformation war doch ganz schlicht, dass ein einzelner kleiner Mensch plötzlich entdeckt hat, für sich allein über seiner Bibel, die er im Kämmerlein gelesen hat in Wittenberg im Kloster, entdeckt hat, ich bin mit Jesus so stark, dass ich die ganze Welt aus den Angeln heben kann. Martin Luther hat, als er nach Worms ging, man muss sich mal vorstellen, Karl V., spanischer Herrscher, die ganzen Reiche des Römischen Reiches, deutschen Nation, bis Holland, bis nach Italien, bis nach Sizilien, bis nach Böhmen, standen die Kurfürsten und die Kardinäle, er steht ganz allein da, keinen Schutz. Und er sagt, und wenn so viel Dachziegel, Teufel wie Dachziegel in Worms wären, ich will hineingehen. Ein junger Mann, er war ja ganz ängstlich, Luther war von seiner Persönlichkeit her ein ganz ängstlicher Typ. Sonst hätte er die Höllenangst auch nicht so empfunden. Ein ganz schwacher Mensch. Aber dass die Nähe von Jesus uns so sicher macht, so geborgen macht, und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll wird nicht gelingen. Der Fürst dieser Welt, er ist gefällt durch Jesus. Und das ist so schön, dass in diesem Psalm auch so schön heißt, dass Gott der Herr Sonne und Schild ist. Sonne, die leuchtet in der Nacht und plötzlich alle Finsternis vertreibt. Und dieser Schild, hinter dem man sich bergen kann, der Herr gibt Gnade, unverdiente Gnade. Da darf man einfach zugreifen und eine Ehre, die größer ist als alles, was man verstehen kann. Das ist so wichtig, dass wir diese Geborgenheit erleben und auch erfahren. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütte. Ich kann ohne die Nähe Gottes nicht mehr leben. Ich will ganz nah bei ihm geborgen sein. Wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt, das ist so wunderbar. Er sagt ja, dieser Psalmbeter, wir wissen ja gar nicht, wer es war. Es war diese Chorgruppe, ist noch angegeben, die Rote, die da singen soll, die Söhne Korach, die diesen Psalm singen sollen. Aber das Entscheidende war, dass er das entdeckt hat, man kann in dieser Welt eine Geborgenheit und eine Sicherheit finden. Im Alten Testament immer nur so in der großen Vorahnung auf das, was wir in Jesus erleben. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singend macht, ist, was im Himmel ist. Ich darf mich freuen in deiner Gegenwart und fröhlich sein. Und das ist der ganze Inhalt meines Lebens. Auch wenn der Garten keinen Ertrag bringt, auch wenn das Geld in der Inflation kaputt geht, auch wenn Krieg um mich her ist, das kann mir niemand nehmen. Der Herr ist nahe mit seinem Frieden. Und das ist das Allergrößte. Wir wollen noch beten. Wir danken dir, lieber Herr Jesus Christus, dass du uns siehst und dass du zu uns kommst und dass du uns das schenkst, auch jetzt heute Morgen. Du weißt, dass wir aus einer großen Unruhe kommen, auch aus finsteren Gedanken, auch dass wir oft nicht mehr weitersehen, wie das gehen soll mit unserem Leben, dass die Sorgen uns ergreifen und wir sie nicht weglösen können. Wir wollen den Blick auf dich fixieren und dir für dein Wort danken, wo du uns das so fest zusprichst und wo wir das fassen dürfen und geborgen sein dürfen in deiner Gegenwart. Und das erleben Und so wollen wir fröhlich auch durch die Wüste dieser Welt ziehen, auch durchs Tränental, weil du immer wieder uns neu deine Herrlichkeit erfahren lässt. Ganz neu die Gnade der Vergebung, das Wunder der Sohnschaft bei dir, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Und die herrliche Zukunft, die wir haben, die du für uns bereitest. Danke für diesen Morgen, danke für deine Gegenwart, danke für deine Nähe. Und geh auch mit uns, wenn wir anderen mit ganz schlichten Worten von dir sagen wollen, von deiner Liebe. Und wir danken dir auch für dieses ermutige Erleben, wie heute in der ganzen Welt, ja an den Enden der Welt, Hindus, Muslime, Buddhisten dich erkennen, das Entscheidende, dich, und in dir das Leben finden. Herr, gib das doch auch wieder bei uns, auch hier in dieser großen Stadt Berlin. Setze du auch diese Gemeinde dazu zum Segen, dass ihr Wort viele Menschen aufwühlt und sie über diesem dein, dich, den Heiland finden. Amen.